Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 98 unserer Wissensreise. Na, wie ist der Sommer bisher bei dir? Sieh es mal positiv. Regenwetter ist meist motivationstechnisch besser zum Lernen als herrliche Sommertage. Ja, in der letzten Folge haben wir uns der Anatomie der Leber gewidmet. Ich hoffe, du hast an deinem inneren Bild gemalt und jetzt ein ganz klares Bild der Leber vor Augen. Heute schauen wir uns mal an, was sie alles kann und teilweise auch, was dabei schiefgehen kann. Aber bevor wir starten, wie immer, ein paar organisatorische Dinge. Und natürlich zuerst die Neuigkeit. Tada! Es gibt endlich die Wissensreise-Etappe Endokrinologie. Im August werden wir das Hormonsystem an zwei Samstagnachmittagen speziell auf die Prüfung zugeschnitten auseinandernehmen und am besten danach für dich im Kopf wieder zusammensetzen. Also, melde dich schnell noch an. Alle Infos wie immer auf www.tanjas-naturheilkunde.com unter Aktuelles. Falls du das Psyche-Webinar im Juli verpasst hast, kannst du dazu die Aufzeichnung buchen. Und auch das Themenhopping, dein Intensivtraining für die mündliche Prüfung, kannst du als Aufzeichnung kaufen, sodass du in deinem Tempo Fälle, Anamnesen, Differentialdiagnosen, Strukturen und so weiter für die Prüfung üben kannst. Für die Live-Termine im Oktober kannst du dich momentan nur noch auf die Warteliste setzen lassen. Und wenn du ganz schnell bist und dich bis spätestens morgen, 31.07.25, für die schriftliche Prüfungssimulation am 13. September anmeldest, bekommst du hierfür noch den Frühbucherpreis. All das kannst du, wie gesagt, nochmal in Ruhe durchlesen auf www.tanjas-naturheilkunde.com unter Aktuelles. Ja, und wenn du sagst, die Prüfung ist noch ganz weit weg, du stehst vielleicht noch am Anfang und suchst nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet, dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreisezuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der Heilpraktikerausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch weiterhin für Meditrix und verschafft dir dort 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Theresa, Lea, Kerstin, Verena, Christina, Jasmin, Berir, Tamara, Anna, Katharina, Lennart, Peggy, Simone, Silvia, Anja, Katrin, Shilan, Carola, Marina, Susanne, Maike, David, Jana, Caroline, Robin und Martina. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen am 27. August 25 kennenzulernen. Gut, dann starten wir mit der Kurzwiederholung zur Leber. Wo liegt die Leber im Bauchraum? Hauptsächlich im rechten Oberbauch, zieht aber auch über den Magen nach links. Wie ist die Leber im Verhältnis zum Bauchfell gelagert? Sie liegt intraperitoneal, also vollständig vom Bauchfell umgeben. Wie groß ist die Leber bei einem normal gebauten, gesunden Mann in der Medioklavikularlinie? Etwa 12 cm hoch. Welche Nachbarorgane grenzen an die Unterseite der Leber? Gallenblase, Magen, Duodenum, rechte Dickdarmflexur, rechte Niere und rechte Nebenniere. Was passiert bei der Einatmung mit der Leber? Sie wird durch die Zwerchfellbewegung nach kaudal verschoben und ist dadurch besser tastbar. Wie viele makroskopische Lappen hat die Leber und wie heißen sie? 4. Rechter und linker Hauptlappen, also Lobus hepatis dexter et sinister, dann noch den Lobus caudatus, den geschwänzten Lappen, und den Lobus quadratus, den quadratischen Lappen. Was befindet sich zwischen dem Lobus caudatus und dem Lobus quadratus? Die Leberpforte, Porta hepatis, auch Hilus genannt. Welche drei Strukturen treten durch die Leberpforte ein bzw. aus? Reingehen die Arteria hepatica und die Vena portae und raus geht der Ductus hepaticus communis. Wie wird das venöse Blut aus der Leber abtransportiert? Über die Venae hepaticae direkt in die Vena cava inferior. Wie ist ein Leberläppchen aufgebaut? Sechseckig mit einer Zentralvene in der Mitte und periportalen Feldern an den Ecken. Welche drei Gefäße bilden die Glissontrias? Ein Ast der Arteria hepatica, ein Ast der Vena portae und ein Ast der Gallengänge, der geht natürlich raus. Wie heißen die erweiterten Kapillaren, durch die das Blut in Richtung Zentralvene fließt? Sinusoide. Letzte Frage. Was passiert im Disse-Raum und welche Zellen findest du dort? Der Disse-Raum dient als Stoffaustauschraum zwischen dem Blut und den Hepatozyten mit deren Mikrovilli. Außerdem befinden sich dort die ITO-Zellen, Vitamin-A-Speicher und die Kupferzellen, unsere Makrophagen. Gut, starten wir mit den Aufgaben der Leber. Kannst du dich erinnern, wie viel Blut durch die Leber fließt? Ganze 1,5 Liter pro Minute. Und das macht auch Sinn, denn die Leber ist nicht nur ein Organ. Sie ist ein echtes Multitalent, eine Zentrale für Umbau, Speicherung, Entgiftung und Produktion. Grob können wir in 5 Bereiche einteilen, nämlich Energiestoffwechsel, Regulationsfunktion, Speicherfunktion, Synthesefunktion und Entgiftung und Ausscheidung. Wenn du fortgeschritten bist, drück doch gerne auf Pause und erzähl mal was zu diesen Aufgaben. Wir starten mit dem Energiestoffwechsel. Die Leber ist quasi das Logistikzentrum des Körpers. Alles, was mit der Pfortader ankommt, wird hier verarbeitet. Also alle Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette, aber auch um Vitamine, Medikamente und andere Stoffe kümmert sie sich. Wiederhol doch nochmal eben, welche Organe liefern ihr venöses Blut über die Pfortader an die Leber? Die Pfortader sammelt das nährstoffreiche, aber sauerstoffarme Blut von den unpaaren Bauchorganen, also Magen, Milz, Pankreas und Darm. So können sich die Hepatozyten aus den Sinusoiden die Nährstoffe rausfischen und damit arbeiten. Eiweiße und Fette baut sie ab und kann dann entweder speichern oder andere Fette und Eiweiße herstellen, die gerade gebraucht werden. Das schauen wir uns dann gleich nochmal näher an. Für den Kohlenhydratstoffwechsel wird Glucose aufgenommen und je nach Bedarf in Glykogen gespeichert oder wieder freigesetzt. Leider müssen wir an dieser Stelle ein paar Fachbegriffe einbauen, die du aber vielleicht noch aus dem Thema Verdauung kennst. Also, wiederholen wir mal. Abbau von Glucose heißt Glykolyse. Abbau von Glykogen heißt Glykogenolyse. Und Aufbau von Glykogen heißt Glykogensynthese. So, jetzt brauchen wir noch die Herstellung von Glucose aus Fetten oder Eiweißen. Genau, das ist die Gluconeogenese. Wenn du dir die Worte so ein bisschen auseinanderziehst, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Denn Gluco, Glucose, Neo, Neu, Genese, Aufbau erzählt eigentlich schon selber, was es ist. Ja, damit sind wir schon bei der wichtigen Regulationsfunktion. Die Leber spielt durch ihre vielen Aufgaben bezüglich der Kohlenhydrate eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutzuckers. Wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, kann sie Glykogenolyse betreiben. Was war das nochmal? Genau. Glykogen, also den Speicher von Glucose, Lyse, kann sie wieder auspacken und dann dem Blut zur Verfügung stellen. Außerdem kann sie dann Glucose herstellen, also Gluconeogenese. Und als drittes baut sie Insulin ab, damit nicht so viel vom Blutzucker in die Zellen gelangt. Falls du Insulin noch nicht kennst, es wird von der Bauchspeicheldrüse hergestellt, also ist ein Hormon, und schließt sozusagen die Körperzellen auf, damit Glucose und Kalium reinkommen. Aber dazu dann mehr beim Thema Pankreas, nur damit du das jetzt verstehst, wenn also die Leber den Schlüssel abbaut, bleiben die Türen für Glucose zu und sie verbleibt im Blut, sodass der Blutzuckerspiegel steigt. Andersrum, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, kann sie Glucose abbauen zu Energie, das nennt man dann Glykolyse, und sie kann Reserven aufbauen, Glykogensynthese. So ist dann für die nächste Hungerperiode wieder was im Regal. Das ist auch schon ein schöner Übergang zur Speicherfunktion der Leber. Sie speichert also Glykogen als Glukosereserve. Wenn die Glykogenspeicher voll sind, wird überschüssige Glucose in Fett umgewandelt und zum Beispiel in Form von Lipoproteinen oder Triglyceriden eingelagert. Ja, du ahnst es schon, wenn das zu viel wird, kann es zur Leberverfettung und irgendwann zur Fettleber kommen. Das schauen wir uns dann in der Pathologie nochmal an. Die Leber speichert also Fett und Zucker. Aber auch Vitamine werden hier gespeichert, nämlich die fettlöslichen. Na, welche sind das? Genau, EDK, also Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin A. Du erinnerst dich bestimmt, dass Vitamin A ja in den I2-Zellen gespeichert wird. Haben wir vorhin wiederholt. Auch Folsäure und Vitamin B12, die jetzt zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören, haben in der Leber Platz. Und hierzu ein Fakt am Rande. Der Speicher der Leber für Vitamin B12 hält circa für 2 bis 3 Jahre, je nachdem, wie man sich eben ernährt. Stellt jetzt ein Mensch auf vegane Ernährung um, so geht es ihm meist recht gut, weil er sich viel bewusster ernährt. Wenn er noch nichts von B12 gehört hat und deshalb nicht an die notwendige Supplementierung denkt, kann es sein, dass er nach 2 bis 3 Jahren plötzlich Probleme bekommt. Hoffentlich denkt dann jemand daran, dass er vor dieser Zeit auf vegan umgestellt hat. So kannst du dir B12 hoffentlich gut merken. Außer den Nährstoffen und Vitaminen werden auch noch Spurenelemente, nämlich Eisen und Kupfer, in der Leber gespeichert. Auch hier gibt es Erkrankungen, wenn der Körper zu viel davon hat oder eben, ja, Probleme hat, diese Dinge abzubauen. Die Eisenspeicherkrankheit heißt Hämochromatose. Und die Kupferspeicherkrankheit heißt Morbus Wilson. Gut, aber was kann die Leber denn nun herstellen, also synthetisieren? Eins kennst du schon, die Glucose, wenn sie Gluconeogenese betreibt. Im Fettstoffwechsel baut sie Cholesterin, Lipoproteine wie LDL und HDL und Triglyceride. Übrigens, Cholesterin ist nicht per se schlecht. Im Gegenteil, jede unserer Zellen braucht Cholesterin, weil zum Beispiel die Doppellipidmembran daraus besteht. Außerdem brauchen wir Cholesterin zum Beispiel als Basis für die Steroidhormone, die du dann im Webinar Endokrinologie näher kennenlernen kannst. Ein zu viel ist halt schlecht, weil dann eine Atherosklerose entstehen kann. Hier gilt momentan LDL, Low Density Lipoprotein, als gefährlich, wenn es zu hoch ist. Es transportiert das Cholesterin über die Arterien zu den Körperzellen, aber wenn es zu viel ist, kann es sich in den Arterien ablagern und zu Plaques führen. Das HDL, High-Density-Lipoprotein, gilt momentan als gut. Es transportiert überschüssiges Cholesterin zurück zur Leber. Je mehr HDL, desto besser also. Zumindest nach aktuellem Stand. Die Forschung ist hierzu gerade auf neuen Bahnen. Weiterhin sind die Hepatozyten die einzigen Zellen im Körper, die Ketonkörper herstellen können. Diese werden als alternativer Energieträger zur Verfügung gestellt, wenn Glucose durch den Insulinmangel nicht in die Zellen kommt oder eben zu wenig Glucose da ist. Zum Beispiel bei Diabetes Typ 1 oder auch beim Fasten. Vor allem das Gehirn, aber auch die Skelettmuskulatur und die Herzmuskelzellen können damit Energie bekommen und arbeiten. Und was ist noch wichtig für die Fettverdauung? Genau, die Leber bildet auch noch die Gallensäure, die dann mit dem Gallensaft in den Dünndarm gelangt und dort die Fette emulgiert. Falls das weit weg sein sollte, hör dir nochmal die Folge 89 Verdauung an. Und nun noch eine super wichtige Syntheseleistung, die Herstellung verschiedener Eiweiße. Die Leber baut fast all unsere Plasmaproteine. Dies müsste dir aus Folge 45, Thema Blut, bekannt vorkommen. Aber Wiederholung macht ja bekanntlich den Unterschied. Also drück gerne auf Pause und erzähl mal was zu den Plasmaproteinen. Plasmaproteine sind wasserlösliche Proteine, die in 5 Gruppen eingeteilt werden. Diese Gruppen erhält man durch die sogenannte Elektrophorese. Mithilfe elektrischer Spannung werden die Plasmaproteine dazu veranlasst, auf einem Trägermaterial, je nach Ladung, verschieden weit zu wandern, was in der Auswertung dann eine typische Kurve ergibt. So kann man beispielsweise Aussagen treffen über krankhafte Veränderungen. Falls du fortgeschritten bist, an welche Erkrankung denkst du, wenn du den Kölner Dom siehst, also die Gamma-Globulin-Zacke erhöht ist? Da könnte ein multiples Myelom dahinter stecken. Und welche Erkrankungen könnten hinter einer niedrigeren Albuminzacke stecken? Genau, die Leberzirrhose, weil dann kein Albumin mehr hergestellt werden kann, und das nephrotische Syndrom, weil wir viel Albumin verlieren. Ja, die Leber baut 4 dieser 5 Gruppen, nämlich die Albumine, Alpha-1-Globuline, Alpha-2-Globuline und Beta-Globuline. Die Albumine machen mit 60% ungefähr den größten Teil der Plasmaproteine aus. Sie sind enorm wichtig zur Aufrechterhaltung des kolloid-osmotischen Drucks. Sie dienen als Eiweißreserve und als Transporter für freie Fettsäuren, Bilirubin und Calciumionen. Zu den Alpha-1-Globulinen gehört zum Beispiel Alpha-1-Antitrypsin und Prothrombin. Prothrombin solltest du kennen. Es ist die Vorstufe von Thrombin, spielt also in der Blutgerinnung eine wichtige Rolle. Und eine kurze Frage für die Fortgeschrittenen. Welche Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel? Genau, das Lungenemphysem und Lebererkrankungen. Wichtige Vertreter der Alpha-2-Globuline sind zum Beispiel Haptoglobin, Antithrombin und Plasminogen. Haptoglobin ist für die Bindung und den Transport von freiem Hämoglobin zuständig. Bei Antithrombin gilt Nomen est Omen. Es wirkt also Anti gegen Thrombin, Thrompen. Sprich, es ist ein Hemmstoff in der Blutgerinnung. Auch Plasminogen spielt hier eine Rolle, denn es ist die Vorstufe von Plasmin, welches Blutgerinnsel abbaut. Manchmal wird es auch als Fibrinolysin bezeichnet, was dir vielleicht als zusätzliche Merkhilfe dienen kann. Dann haben wir noch die Beta-Globuline. Hierzu gehören zum Beispiel Fibrinogen und Transferin. Fibrinogen ist die Vorstufe von Fibrin, dem Faktor 1 in der Blutgerinnung. Und Transferin kennst du vielleicht schon von einem Blutbild. Transferin spielt nämlich im Eisenhaushalt eine Rolle. Es transportiert dreiwertiges Eisen. So, und nur noch der Vollständigkeit halber, wer bildet denn dann die 5. Gruppe, die Gamma-Globuline, wenn nicht die Leber? Gammaglobuline heißen auch Antikörper, das hilft dir vielleicht. Und sie heißen auch Immunglobuline. Genau, sie werden von den Plasmazellen, also von B-Lymphozyten hergestellt. Falls du schon so weit bist, kennst du die 5 Untergruppen? Genau, das sind Immunglobulin M, A, D, G und E und diese dienen der Immunabwehr. Zusammenfassend siehst du also, wie wichtig die Leber im Aminosäurestoffwechsel ist. Albumine, Gerinnungsfaktoren, akute Phaseproteine, wie auch Ferritin und CRP, all das stammt aus der Leber. Und weil beim Aminosäurestoffwechsel eine giftige Substanz entsteht, kommen wir hiermit zur Entgiftungsfunktion der Leber. Im Eiweißstoffwechsel entsteht genau Ammoniak. Dieses wird von der Leber umgebaut zu Harnstoff, sodass dieser über die Niere ausgeschieden werden kann. Eine nicht so pfiffige, aber vielleicht für den einen oder die andere hilfreiche Merkhilfe könnte sein. Im Aminosäurestoffwechsel entsteht Ammoniak und der wird umgebaut in Harnstoff. So kannst du vielleicht endlich Harnstoff und Harnsäure auseinanderhalten. Übrigens, in Harnsäure ist ein U und auch in Purine, wo die Harnsäure herkommt, steckt das U drin. Ja, wenn die Leber nicht mehr funktioniert, zum Beispiel bei einer Leberzirrhose, dann macht das Ammoniak eben einen riesen Problem, zum Beispiel im Gehirn. Aber dazu dann mehr bei den Erkrankungen. Zur Entgiftung gehört noch ein bisschen mehr. Die Leber filtert ja das, was wir nicht brauchen oder was uns sogar schadet. Dazu gehören Medikamente, Alkohol, Hormone und auch Umweltgifte. All das wird chemisch verändert und wasserlöslich gemacht, damit es ausgeschieden werden kann. Über die Nieren oder mit der Galle dann über den Darm. Teilweise lagert die Leber leider aber auch Stoffe ein, wie zum Beispiel Bestandteile von Medikamenten, die sie für nicht nützlich für den Körper hält, aber auch nicht ausscheiden kann. Ja, und natürlich muss hier als letztes auch noch das Bilirubin genannt werden, welches sie wasserlöslich macht und somit dem Gallensaft in den Darm abgegeben werden kann. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Da schauen wir uns dann den Bilirubin-Kreislauf und das Thema Ikterus an. Meld dich noch schnell zum Frühbucherpreis für die Prüfungssimulation an und dann freue ich mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst, den Newsletter abonnierst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Bitte schreib unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Und wenn du den Newsletter abonnierst, dann bist du über alles Neue informiert. Also viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.